Radio 1. Nur für Erwachsene.
Unser Bild vom Mittelalter, das ziehen viele von uns aus der Literatur, ganz besonders die Fantasy-Literatur. Die nutzt dabei gern ein imaginäres Mittelalterbild als Kulisse. Bei Harry Potter, genau wie beim Herrn der Ringe oder in Game of Thrones, in der Regel spielen dabei Hexen, Zauberer und Drachen ganz wichtige Rollen. Woher kommt eigentlich diese Vorstellung vom Mittelalter als magisches Zauberparadies? Das frage ich den Literaturwissenschaftler Andreas Hammer von der Uni Konstanz. Er ist dort Professor für ältere deutsche Literatur und Sprache und war Herausgeber des Sammelbands Magie und Literatur. Herr Hammer, guten Morgen.
Guten Morgen zusammen.
War die Zauberei in der Literatur des Mittelalters auch schon so stark vertreten wie heute in der Fantasy-Literatur?
Eigentlich nicht. Also Zauberei selber nur im Sinne von magischen Gegenständen, verzauberte Schwerter, Ringe, die unsichtbar machen oder sowas.
Wow.
Aber Leute, die zaubern können, die sind nicht so prominent vertreten. Wir denken zwar immer an Merlin als besonderen Zauberer, den wir auch aus der Fantasy kennen, aber das sind Gestalten, die ein bisschen vorsichtig behandelt werden, weil Zauberei natürlich, wenn man sie aktiv betreibt, immer ein bisschen gefährlich gewesen ist, weil man sich mehr oder weniger mit Dämonen einlassen musste.
Mhm. Und von wem kam da die Gefahr, wenn ich gesagt habe, ich bin Zauberer?
Naja, wer zaubern kann, so ist die Vorstellung gewesen, der hat seine Kräfte dadurch, dass ihm Dämonen dabei helfen. Zumindest war das die kirchliche Meinung. Das heißt, es wird sich keiner hingestellt haben und gesagt haben, ich bin ein großer Zauberer.
Mhm.
Sondern das war deswegen gefährlich. In der Literatur wird es natürlich deswegen trotzdem behandelt, weil die Literatur damit natürlich anders umgehen kann. Aber trotzdem sieht man in sehr, sehr vielen Fällen, dass es zumindest vorsichtig behandelt wird und diese Figuren keine so prominente Rolle spielen, wie das in der heutigen Fantasy-Literatur der Fall ist.
Immerhin Ringe, die unsichtbar machen. Wo findet sich das denn?
Das findet sich zum Beispiel in einem Artus-Roman, wo der Protagonist Iwein sich verstecken kann. Wir finden natürlich auch die Tarnkappe von Siegfried im Nibelungenlied, die er auch unsichtbar machen kann.
Mhm.
Also solche Requisiten, die haben wir häufiger, aber dann wird nie erklärt, wer die verzaubert hat oder warum die so sind. Die sind einfach da, wie im Märchen.
Mhm. Ja. Also
es gibt keine Figuren.
Die Urheber werden nicht genannt, aus Angst auf den Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Ne?
So würde ich es jetzt nicht sagen, aber zumindest ist man da wesentlich vorsichtiger.
Heißt das denn zugleich, dass es im Mittelalter auch gar nicht so viele Zauberer, Alchemisten und Magier gab, wie uns die heutige Literatur weismachen möchte? Oder wissen wir das schlicht nicht?
In der Literatur tauchen die Figuren auf. In der konkreten Alltagspraxis wissen wir dazu natürlich wesentlich weniger. Praktiziert worden ist es schon, weil wir eine Reihe von Zaubersprüchen auch haben. Wir wissen aber nicht, wie die konkret dann auch angewendet worden sind. Das sind meistens Heilungssprüche gewesen, die man vielleicht noch zusätzlich zu medizinischen Zwecken oder sowas verwendet hat. Aber wir haben keine Alchemisten oder sowas, was wir immer glauben. Das sind, glaube ich, schon ein bisschen Klischeebilder.
Und wo wurden dann solche Zaubersprüche aufgeschrieben, wenn es ja durchaus nicht ungefährlich war, die zu besitzen?
Die wurden vor allem aufgeschrieben im Frühmittelalter in den Klöstern. Das glaubt man gar nicht, aber die Klöster waren ja die medizinischen Zentren auch. Und die haben natürlich alles gesammelt, was in irgendeiner Weise für Heilungswissen wichtig war. Und deswegen finden wir sogar in liturgischen Handschriften ab und zu auch Zaubersprüche aufgeschrieben, die dann unterstützend sein sollen, um Heilungsprozesse vor allem für beispielsweise Pferdeheilungen und so weiter, also Tierheilungen, anzuregen.
Mhm. Ist denn der Glaube an Zauberei und Hexerei, ist das nicht ein typischer Wesenszug des Mittelalters vor der Aufklärung?
Würde ich absolut sagen. Man hält das alles für möglich und man ist ganz sicher, dass es Zauberkünste und Zauberkräfte gibt. Also das Mittelalter hat eine ganz andere Wahrnehmung davon, weil man sich viele Dinge nicht erklären kann. Und dann ist es natürlich umso einfacher zu sagen, das ist Zauberei. Das ist etwas, was eben über unseren Verstand geht oder wo man andere Kräfte einsetzt, die normale Leute oder Leute, die das nicht wissen, auch nicht beherrschen.
Ich habe gehört, dass es jetzt auch wieder einen neuen Trend gibt, die sogenannten Etsy-Hexen, die im Internet sozusagen Zaubersprüche anbieten, um, sagen wir mal, sich attraktiv zu machen für jemanden, von dem sie möchten, dass er in sie verliebt ist. Was halten Sie davon?
Ja, ich meine, solche Sprüche haben wir auch im Mittelalter überliefert. Es gibt so mit Liebeszaubersprüche. Ich weiß nicht, ob die jemals schon mal angewandt worden sind und auch funktioniert haben. Könnte man ja mal probieren. Das ist ein altes Thema, aber heutzutage wissen wir natürlich, das ist eine reine Fantasie. Im Mittelalter hat man sich sowas natürlich wirklich vorgestellt und man hat auch die Wirksamkeit von solchen Zaubersprüchen durchaus geglaubt.
Und wenn wir heute so aufgeklärt sind, wie wir glauben, wie kommt es denn dann, dass die Fantasy-Literatur festhält an diesen ganzen Fantasien?
Ich glaube, jeder von uns hat sich ja schon mal gewünscht, zaubern zu können. Und die Fantasy-Literatur wiederum, die zeigt uns ja auch ein bisschen ein Wunschbild. Wunschbild von dem Mittelalter oder von einer Gesellschaft oder von Menschen, mit denen man vielleicht auch sich wirklich gerne identifizieren kann. Und auf diese Weise ist es natürlich hochattraktiv, genau solche Bilder auch zu bedienen. Leute, die Kräfte haben, die sie auszeichnen. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zum mittelalterlichen Literatur. Die Zauberer in der Fantasy-Literatur, die sind alle sehr, sehr positiv besetzt. Die können Dinge, die andere nicht können, und setzen sie auch fürs Gute ein. Und das zeichnet sie aus. Und das wäre im Mittelalter deutlich problematischer gewesen, glaube ich.
Und das, was wir gemacht haben, nämlich klassische Aufklärung durch den Literaturwissenschaftler Andreas Hammer von der Uni Konstanz, dem Professor für ältere deutsche Literatur und Sprache. Herr Hammer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Gerne, Ihnen auch. Dankeschön.
Verschwindibus.